Und dann ist eben eines Tages am Morgen geläutet und ich habe und die Polizei steht da. Ja, dann ist das alles so schnell gegangen.
Seitdem ist mein Vater im Gefängnis und seine Untersuchungshaft ist sogar noch um 3 Monate verlängert worden. Was genau ist denn in Knonau passiert? Mein Vater ist ein Messi und ein Querulant, aber ist doch kein Verbrecher.
Vorher habe ich immer gesagt, er macht nie jemandem etwas, aber jetzt bin ich nicht sicher.
Lassen Sie ihn nicht frei, weil Sie meinen, er könnte gefährlich werden?
Er hat ja Drohungen ausgesprochen. Er hat die sogar relativ gut gewusst, wie er das leider planen wird. Es sind 3 Menschenleben weg. Ich meine, ja, er hat wie nichts mehr zu verlieren gehabt, irgendwie, oder?
Haben die Leute im Dorf Angst vor meinem Vater? Sind sie hässig auf ihn? Und kann es echt sogar sein, dass darum jemand sein Haus angezündet hat?
Das ist Zündstoff, der Podcast. Wir sind Franziska Engelhardt und Stefanie Müller-Frank. Folge 2 – U-Haft. Es ist ein kalter Tag im Herbst. Wir laufen über einen Feldweg, den Hügel hoch zum Schützenhaus von Knonau. Am Hang gegenüber sind schon die Zielscheiben aufgezogen.
Dort oben, das ist so richtig eine Kindheitserinnerung. Das Häuschen, das hat eben da die Zielscheibe und dann also ganz mal, also schmalerische Umgebung. Und eben dann der Rebberg mit dem Knonauer Wein. Also da mit der Traube, wo dann der Knonauer Wein gepresst wird. Und obendrauf hat sie so ein kleines Häuschen, so wie ein Hexenhäuschen. Und ja, dort so bröteln als Kind. Oder so der Kirchengottesdienst war dort damals auch gewesen. Aber dort oben ist ja, ganz super schöne Kindheitserinnerungen, die dort damals hin sind.
Und auch das Schiessen, das hat immer dazugehört. Und bei diesen Schützenanlässen treffen sich die Alteingesessenen, wie an einem Stammtisch oder der Kilbi. Da werden vermutlich auch mal Gerüchte austauscht. Wir wollen mal ein bisschen hören, was die Leute in Knonau so über meinen Vater denken.
Und was hast du das Gefühl, erwartet uns jetzt? Also reden Sie mit uns, lassen Sie uns rein.
Also sicher mal ein bisschen Skepsis zuerst mal, wenn wir da sind und was wir wollen. Und dann eben ich als Tochter vom Papi. Ich weiss nicht, ja, hey, entweder lohnt sich auf das Experiment jetzt ein oder sie finden einfach mal per se irgendwie alles suspekt. Ihr habt keine Bewilligung und ihr dürft nicht aufnehmen.
Du kannst aber nicht schiessen, oder?
Ich kann extrem gut schiessen. Aber also, ich kann meine Schiessenkenntnisse aber nicht von da, sondern von der Kilbi. Also ich kann dir gerne mal ein Rösli schiessen.
Wirklich?
Ja, natürlich.
Schau mal, aber da ist ein Grill.
Der Grill ist da, sehr gut.
Die Tür ist auch offen.
Grüezi. Sind Sie der Grillmeister?
Ja.
Ich
denke,
ich kann
mal schauen,
was das
Bratwurstschiessen
ist.
Du hast eigentlich ein
Freundschaftsschiessen. Ah, wir kennen uns ja. Jürg, hoi.
Das Freundschaftsschiessen ist zwischen Kappel und Knonau eigentlich.
Ah.
Es geht eigentlich gar nicht ums Grillen beim Ganzen, sondern nur eben lustig an zusammen sein. Und
gut, tschüss.
Ja.
Wer sein Gewehr putzt hat, holt sich Patronen bei so einer Art Kassenhäuschen. Nachher legt man sich auf eine Matte, bringt das Gewehr in Position und zielt. Trotz Gehörschutz blasst es einem fast durch weg.
Am Bratwurststand kommen wir ins Gespräch mit Urs Scheidegger. Er ist Präsident der Jungschützen. Urs kommt aus Knonau. Er kennt Franziskas Vater seit er klein ist.
Was wird denn geschnurrt?
Ich hab's an.
Was wird geschnurrt?
Ja, geschnurrt wird einfach, dass der Kopf oben einfach in den Ecken ab hat. Sagen wir mal, ob ich sage. Mir hat er nie etwas leid.
Der Urs weiss nicht, was passiert ist an dem Tag, wo mein Vater verhaftet worden ist. Aber an die Nacht, wo es brennt hat, kann er sich gut erinnern. Er ist bei der Freiwilligen Feuerwehr.
sind es etwa gesamthaft etwa gut 20 Stunden Einsatz gehabt.
Ja, und eben der Feuerwehreinsatz, ist der eingefahren?
Du bist echt eingefahren, ja.
Und wisst ihr, wie es sich entzündet hat?
Nein. Mhm. Nein. Ich persönlich, meine Meinung ist, dass irgendeinen anzündet.
So.
Sag ich jetzt, aber...
Aber warum?
Weil die einen Nachbarn irgendeinen nicht hat mögen.
So fest, dass es so wieder anzündet?
Ja, ja. Oh.
Aber da muss ja jemand schon richtig wütend gewesen sein.
Urs zögert weiter zu reden. Ihm ist es sichtlich unangenehm, jemanden aus dem Dorf anzuschwärzen. Offenbar gab es mehrere Nachbarn, die wütend waren auf Franziskas Vater. Vielleicht sogar so wütend, dass jemand auch das Haus angezündet haben könnte.
Ja, ich meine, einen Film gezeigt, hinter dem Vorhang, früher gefilmt, da hat es angefangen.
Sicher? Hinter dem Vorhang?
Ja, das ist nur so komisch. Nicht alle Leute ausbrennt beim Nachbarn, sondern filmen zuerst. Oder?
Und hast du das Film nicht gesehen? Und wann ist denn das Film gemacht worden?
Ja, kurz nachdem, dass bevor der Pager ab ist eigentlich.
Bevor? Wieso bevor? Also weißt du das?
Und ich sehe ja die Zeit auf dem Pager, wenn der Alarm rausgeht. Und auf dem Natter siehst du auch die Zeit, wenn der Film gemacht worden ist.
Das hast du gesehen?
Ja.
Das hat dir jemand gezeigt,
ja,
was das Film gemacht
ja
hat?
Ja. Hm. Aber ich bin ganz sicher, bist du in dieser Sache auch nicht.
Ja.
So habe ich eben nicht viel dazu.
Und kennst du die Person? Also die Person kennst du dann?
Ja, ja.
Okay. Und den Nachbar?
Wie?
Den Nachbar?
Ja.
Hm. Auf welcher Seite dann?
Das ist gleich.
Ein Nachbar hat also das Feuer gefilmt.
Und hat dir das gezeigt?
Ja.
Wieso meinst du, die Person das gezeigt?
Ja, eigentlich am Abend immer noch bei mir. Warum nimmst du auch noch ein Bier?
Aha.
Haben wir da geschnurrt über das ganze Geschehen und so. Und dann musst du schauen, musst du schauen.
Warst du stolz gewesen?
Ja. Also, man ist irgendwie später hat es mir angefangen zu schalten. Also, zwei, drei Monate später hat es mir angefangen zu schalten. Hey, dann. Da fangst du dir, plötzlich machst du dir Gedanken an. Nein, aber das kann nicht sauber sein, oder?
Also, noch mal langsam. Es gibt offenbar ein Video vom Brand. Das hat ein Nachbar gemacht, noch bevor die Feuerwehr alarmiert war. Und er hat die Feuerwehr auch nach dem Film nicht alarmiert. Natürlich muss der Nachbar nicht auch ein Brandstifter sein. Aber seltsam ist das alles schon. Und Franziska weiß sogar, wer dieser Nachbar ist.
Eigentlich würden wir jetzt gerne der Spur nachgehen, aber dann kann ich mich nicht um meinen Vater kümmern. Der ist ja immer noch in Untersuchungshaft und ich weiss nicht wieso. Also zuerst einmal er. Ich habe ihn schon 3 Mal besucht und jedes Mal ist mir recht eingefahren. Er darf pro Woche 1 Besuch empfangen für 1 Stunde. Wir sitzen uns dann in einem kleinen Raum so gegenüber, zwischen uns ist eine dicke Glasscheibe. Das Gespräch wird von der Staatsanwaltschaft aufgezeichnet und wir dürfen nicht über das reden, was passiert ist. Also das Einzige, was wir bis jetzt wissen, ist aus den Medien, und zwar, dass die Gemeindeverwaltung in Knonau wegen Drohungen hat müssen zumachen. Ich könnte mir leider gut vorstellen, dass mein Vater etwas damit zu tun hat.
Reitemoser.
Das ist Franziska Engelhardt. Hoi, Esther. Franziska Engelhardt. Hoi, Esther. Hoi. Ich habe deine Nummer von Mami bekommen. Entschuldigung. Ich habe vorher heim angerufen und habe niemand abgenommen und gedacht, ich probiere es auf dem Handy. Darf ich schnell stören?
Die Gemeindepräsidentin wird im Moment kein Interview geben, weil er den Zeitpunkt heikel sei, wegen dem laufenden Verfahren. Auch andere Nachbarn sagen klar, sie hätten zwar nichts gegen den Kari, aber sie wollen jetzt lieber nichts sagen und abwarten, wie alles weitergeht.
Vermutlich wollen sie Franziska auch einfach nicht direkt ins Gesicht sagen, was man in Knonau über ihren Vater denkt.
Der Pfarrer von der reformierten Kirche ist einverstanden, dass wir mit ihm ein Interview machen. Vom Pfarrhaus sieht man direkt auf Brandruinen. Aber wo wir zwischen seinen Büchergestell sitzen, will er sich dann doch lieber ein Keimfinden machen.
Und der Pfarrer will auch akzeptiert sein, dass das eigentlich der Pfarrer, was der, also von daher kann ich fast nichts sagen, kann ich gar nichts sagen. Weil ich bin Nachbar, aber ich bin immer auch der Pfarrer. Und das ist das Problem.
Und was uns aber interessiert ist, was ist daran speziell an diesem Fall? Also haben Sie das Gefühl, es ist ein spezieller Fall, mit dem Sie hier konfrontiert sind? Oder ist es einfach was sich auch vergleichen lässt mit einer Arbeit eines Pfarrers in einem anderen Dorf, wo es solche Dynamiken gibt?
Es ist schon heftiger, oder? Es ist heftiger, weil es sich... Es hat sich ständig zugespitzt, es ist ständig eskaliert, immer mehr, oder? Das ist eine öffentliche Sache. Das hat eine Dimension, die übersteigt das Übliche eines familiären, schwierigen Situation in einem Dorf. Oder?
Weil es so sichtbar ist.
Ja, sichtbar. Ja, vor allem sichtbar, ja. Und groß. Es geht da nicht um einen kleinen Hühnerstall, oder? Das ist ein großes Areal, das zugestellt war. Und es war immer auch eine Brandgefahr natürlich, so ein Riesenwarenlager. Das es war natürlich für uns traumatisch und dramatisch, wie es dann gebrannt hat. Das ist natürlich für ein Dorf furchtbar.
Es ist ja auch krass. Der Brand ist jetzt schon über ein Jahr her und trotzdem sieht es auf der Ruine noch immer so aus, als ob es erst gestern gebrannt hätte. Und die Gemeinde kann das Grundstück nicht aufräumen, ohne dass Franziskas Vater zustimmt.
Natürlich, es beschäftigt Leute, wieso es keine Lösung gibt. Und wer es wie lösen könnte. Und man ist halt sehr ratlos. Und es ist so, es ist sichtbar in einem Dorf. Das heißt, man hat etwas zu reden und zu diskutieren. Und man kennt ja alle Protagonisten. Man kennt den Karl und man kennt die Familie und man kennt die Nachbarn und die Behörden. Und man sieht es. Oder? Das macht es besonders.
Der Ärger über das Chaos bei Karl und vor allem, dass für ihn nicht die gleichen Spielregeln gelten wie für alle, das wurde auch schon öffentlich gemacht. Das Lokalblatt Affoltern Anzeiger hat 2013 einen Leserbrief mit Foto veröffentlicht. Darin heißt es, Zitat, »Von der Wohnung meiner Eltern aus sieht man hier eine Müllhalde. Das kann ja nicht sein. Hier schaut die Behörde seit Jahrzehnten weg. Tipp von mir, geschätzte Knonauer, macht um euer Haus, was ihr wollt.« Beantragt keine Baubewilligungen, solange dieser Müllplatz nicht verschwindet.
In Knonau wohnen etwa 2300 Leute. Das ist mehr als doppelt so viel, wie als ich ein Kind war. Der alte Dorfkern ist recht klein. Ein Kinski, ein Kille, ein Volk. Eine richtige Beiz mit Stammtisch gibt es nicht mehr. Heute trifft man sich in der Bäckerei.
Hoi, Franziska, hoi.
Hallo, ich bin Stefanie.
Andi, hoi.
Freut mich.
Bachlan fertig. Die Backstube von Andreas Eaton liegt direkt gegenüber der Brandruine. Er kennt Karl schon lange.
Der Bäcker erinnert sich an einen Vorfall kurz nach dem Brand.
Also wir sind draußen, haben Kaffee getrunken. Das war etwa eine Woche nach dem Brand. Und dann haben sie angefangen, Räumen zu backen. Und ist er gekommen und ist natürlich am Backerführer den Backer auf. Und dann hat der schon den Schlüssel wegen und selber den Backer wollen. Und wir sind wirklich da hingehockt und er hat das Gefühl gehabt, wir lachen mit ihm. Und das war nicht der Fall gewesen. Ja, ich bin am Stuhl gehockt, er hat mich einfach auf den Stuhl abgezählt. Ja, er ist gekommen und hat irgendwie gesagt, ja, müsst ihr mich auslachen oder dumme Sieren oder... Und, ja, ich weiss halt die Worte laut nicht mehr genau, aber also in dem Sinn einfach, es wird noch mehr passieren im Dorf, quasi so auf die... Ich wollte den Sinn nicht irgendwie anschwärzen, aber es war ja so auf das raus gewesen, oder?
Ich habe ein bisschen das Gefühl, du bist einer der Einzigen, der sich getraut hat, ihm einfach mal klar, mit ihm Klartext zu
machen. Das habe ich halt immer gemacht, ja, das ist schon so.
Und was hat
es gebracht? Es hat wahrscheinlich nie Krach gehabt miteinander. Ja.
Nach dem Brand sind viele Schaulustige auf Knonau gekommen. Vor der Bäckerei hat es ein paar Tischli, wo man schön in der Sonne sitzen kann und einen Kaffee trinken. Mit Sicht auf Brandruinen.
Und wenn fremde Leute gekommen sind, oder, die haben sich schier hinterfragt, oder, dass man so etwas kann und quasi dulden nebenbei. Sie haben gesagt, ich kann nichts machen. Du kannst nichts machen als Privatperson, oder? Das ist eigentlich als ein Verrückte, oder? Mhm. Und die Gemeinde hat halt zu lange geschlafen. Das ist eben die andere Seite, oder? Aber warum haben sie geschlafen? Niemand wollte der Böse sein, oder?
Schon vor 20 Jahren hat sich Karl Engelhardt dagegen gewehrt, die Auflagen der Gemeinde einzuhalten. Also Baurecht, Ortsbildschutz, so Sachen. Im Jahr 2003 hat man dann zum ersten Mal offiziell versucht, eine Lösung zu finden. Die Gemeinde lud zum runden Tisch ein und Karl unterschrieb eine Vereinbarung, den denkmalgerechten Zustand wiederherzustellen. Nur eingehalten hat er sie nicht.
Aha, ich glaube dort oben. Nein. Was meinst du? Ja, ich habe das Gefühl, da hinten oben, in dieser Sackgasse muss es sein, nehme ich an.
Irgendwo im hintersten Ecke von Knonau, in einer Sackgasse zwischen dem Hausberg und der neuen Autobahn, muss noch das Auto von meinem Vater mit seinem Anhänger sein. Der Kaminfeger hat es dort abgestellt nach der Verhaftung. In Anhänger haben sie alle Sachen reingepiegen, die mein Vater bei ihnen im Zimmer hatte.
Kleider von ihm, zum Teil ganz noch eingepackt. Ja, Rucksack. Stiefel. Ja, ja, es hat Sachen. Wenn man nicht ganz draus kommt, was es ist. Noch wieder zu. He?
Daniel Ammann bringt uns auch noch den Autoschlüssel vorbei. Und er hat eine Neuigkeit für uns.
Ja. Ich bin noch Karl. Zeugenaussage.
Ah, davon haben wir gar nichts gewusst. Er hat gestern offenbar als Zeuge ausgesagt und danach noch mit dem Staatsanwalt gesprochen.
Aber was hat denn die Staatsanwalt? Also ist ein Staatsanwalt ein Mann gewesen, oder wer hat
ein Mann gewesen, ja.
Was hat er dir gesagt?
Er hat gesagt, also so wie es aussieht, wird jetzt ein psychisches Gutachten neu erstellt, dass man es sozusagen kann, mit gutem Gewissen rauslassen kann. Und ich habe auch gesagt, also Karl wird nichts machen. Er ist in die Enge getrieben.
Und was war das für ein Rahmen? Also haben sie dir gesagt, warum sie dich da eingeladen haben?
Also ich habe es am Anfang nicht gewusst. Und das ist aber eigentlich effektiv nur um Bedrohungen gegangen, die er hatte, oder?
Und haben sie dich gefragt, also ob er tatsächlich irgendwie gewaltig geworden ist, oder was haben sie gefragt?
Ja, also es ist alles gefragt worden, oder? Ich weiß natürlich nicht mehr alles auswendig, aber es ist sicher gefragt worden, er hat ja Drohungen ausgesprochen. Er hat die sogar relativ gut gewusst, wie er das leider wird planen. Das sind 3 Menschenleben weg. Ich meine, ja, er hat wie nichts mehr zu verlieren gehabt, irgendwie, oder?
Der Daniel redet mit uns, als ob wir wissen würden, was passiert ist. Aber wir sind verwirrt von dem, was er uns da gerade erzählt.
Und warum sagst du 3 Menschenleben?
Also das wären ja dann die 2, die er bedroht hat. Und er selber.
Du hast auch noch gesagt, dass er konkret seine Pläne dir gesagt hat. Was hat er denn gesagt?
Ja, er hat einfach gesagt, er würde die verschiessen. Beide zusammen und dann sich selber richten. Oder wahrscheinlich einfach, bevor die Polizei kommt, dann sich selber richten. Dass er nicht verurteilt werden kann, oder, für das, was er dann gemacht hat.
Franziskas Vater hat 2 Menschen gedroht, sie umzubringen. Dann ist klar, warum er im Gefängnis sitzt.
Ganz nebenbei lässt Daniel in diesem Gespräch noch ein Wort fallen, das uns stutzig macht. Gefährdungsmeldung. Offenbar hat Daniel mehrere Behörden angeschrieben, um sie über die Drohungen gegen 2 ehemalige Gemeinderatsmitglieder zu informieren. Von dem hat er uns das letzte Mal gar nichts gesagt.
Das stimmt. Vielleicht hat er ja das Gefühl, dass er Karl verraten hat.
Hat die Staatsanwalt oder der Staatsanwalt hat er gesagt, dass sie aufgrund von dieser Gefährdungsmeldung reagiert haben?
Ja. Das aber haben sie dann die Anzeige schon vorbereitet und sie haben es eigentlich dann einfach noch ausgelöst. Ja.
Also die Gefährdungsmeldung war ein Teil, aber die Leute, die bedroht worden sind, haben ihnen dann noch ganz konkret angezeigt.
Ja. Ja. Vorher, bevor die Gefährdungsmeldung einging? Oder zeitgleich?
Nein, nachher.
Wie kommt mein Vater dazu, jemanden mit dem Tod zu bedrohen? Und würde das auch wirklich machen? Zuerst 2 Leute umbringen und dann sich selber?
Es ist so eine unglaubliche Aggression in mir. Es ist so wahnsinnig. Und irgendwann ist das wie ein Dampfkochtopf. Und irgendwann muss das einfach raus. Also sind doch schon Sachen passiert. Und ich genau weiss, wenn er so fest in die Ecke gedrängt wird oder wenn er sich so fest angegriffen fühlt oder es so verrückt als Opfer empfindet, dann nehme ich, also dann würde ich für nichts mehr garantieren. Also wirklich für gar nichts mehr.
Ganz ehrlich, ich verstehe nicht, warum niemand verhindert hat, dass der Streit so eskaliert. Also die Gemeinde, die Kesp oder sein Beistand. Und konnte die Familie, also konntest du, Franziska, denn nichts unternehmen, um Karl zu helfen?
Nächstes Mal.